Ja, es geht aber im Ganzen jetzt hier um Elite-Unis und Exzellenz. Kann man vielleicht mal ganz grob, ganz kurz sagen, was sind denn so diese Kriterien überhaupt für dieses Exzellenz-Uni-Ding?
Also der Begriff Elite und Elite-Universitäten, der wird vor allen Dingen in den Medien verwandt. Die offizielle Bezeichnung ist Exzellenz oder Exzellenzförderpolitik. Und dahinter steckt zunächst mal die formale Absicht seit 2005. Das ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, sogenannte international sichtbare Spitzenforschung besonders zu fördern, also ihnen auch einen finanziellen Vorsprung vor dem anderen regulären Hochschulbetrieb zu verschaffen, was zu höchst problematischen Konsequenzen geführt hat.
Was ist denn jetzt genau Ihre Kritik an den Exzellenzunis?
Dass sich die doch erheblichen Mittel, die da zur Verfügung gestellt werden, das sind in der zweiten Förderrunde der Exzellenzinitiative 2,7 Milliarden Euro, im Rahmen eines seit drei Jahrzehnten strukturell unterfinanzierten Hochschulsystems an ganz, ganz wenigen Standorten konzentrieren. Das Geld geht nur an solche Hochschulen, die auch schon bisher in allen Förderrankings relativ oben standen, also die meisten Drittmittel bekamen, also etwa von 107 Universitäten und technischen Universitäten, um eine Größenordnung zu nennen, gibt es eine Top-20-Gruppe, die ungefähr 60-70% aller Drittmittel bekommen. Und die teilen jetzt auch noch, um das zu toppen, 70% aller Exzellenzmittel unter sich auf. Gleichzeitig gibt es harte Indizien dafür, dass die Exzellenzbereiche auch auf Ressourcen, Personalressourcen, Ausstattungsmittel des regulären Hochschulbetriebes zurückgreifen und diesen dann zusätzlich schwächen, also die Studien und wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen in der Breite eher absinken. Das ist eine Umverteilung, die da stattfindet.
Wie wirkt sich denn die Exzellenzinitiative auf die Lehre an den Universitäten aus? Gibt es da auch Auswirkungen?
Überhaupt nicht. Also die Exzellenzinitiative hat überhaupt nichts mit der Lehre oder Verbesserung des grundständigen Studienbetriebs, wo das Geld ja wirklich fehlt. Da kann man jeden Studierenden, der einen über den Weg läuft, fragen, zu tun. Es geht ausschließlich in die Spitzenforschung. Es wird dann natürlich immer festlich verkündet, dass das Mittel war, natürlich auch der Lehre zugute kommt, die Forschung. Das mag ja sein, aber aktuell kommt das der Lehre überhaupt nicht zugute. Es gibt keinen Beweis dafür, dass sich an den Hochschulen, die im Rahmen der Exzellenzinitiative besonders gefördert werden, die Lehrbedingungen verbessert haben. Also es ist eher zu beobachten, dass tendenziell das Gegenteil der Fall ist. Es gibt aber unter diesem Legitimationsdruck, dass dabei nichts für die Lehre rauskommt, haben im Jahre 2010 der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und die Kultusministerkonferenz eine Exzellenzinitiative für die Lehre veranstaltet. Das war ein vollständiger Flop, der war im Umfang von 10 Millionen Euro finanziert, die man dann nur vergleichen muss mit den 2,7 Milliarden Euro in der zweiten Runde der Forschungsexzellenzinitiative.
Meine Frage ging jetzt auch eher in die Richtung, wenn Sie sagen, es ist ein Umverteilungsprogramm, wie sich das dann zum Beispiel vielleicht auch negativ oder ob es sich überhaupt auch im Bereich der Lehre negativ dann auswirkt auf die Unis, die da vielleicht auch leer bei ausgehen bei der Exzellenzinitiative.
Es ist natürlich nicht von der unmittelbaren Intention ein Umverteilungsprogramm, aber von den Effekten, die den politisch verantwortlichen Entscheidungsträgern, die die Exzellenzinitiative ausgebrütet haben, hätten bekannt sein müssen. Nach allem, was man so an Entwicklung des deutschen Hochschulsystems der letzten drei Jahrzehnte wahrnehmen kann. Dafür muss man sie auch politisch zur Rechenschaft ziehen. Man kann beobachten, dass es ein regionales Gefälle gibt in der Exzellenzförderung, dass qualifiziertes Lehrpersonal häufig aus nicht geförderten Hochschulen, vor allen Dingen in Ostdeutschland oder im äußersten Norden, abwandern, weil es der Reputation der akademischen eher zuträglich ist, in Exzellenzbereichen zu lehren und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur eine Umverteilung an einer einzelnen geförderten Hochschule, wo Forschung dann zu Lasten der Lehre finanziert wird, sondern es gibt insgesamt auch ein regionales Gefälle, dass Hochschulen, die einmal abgehängt sind, immer weiter abgehängt werden, auch was die Studienbedingungen betrifft.
Wer hat denn jetzt überhaupt ein Interesse an dieser Elite-Uni oder wer treibt dieses Konzept voran? Also von wo geht es aus?
Ursprünglich von der Politik. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass wir das Ganze im Jahre 2004 der letzten abgewählten rot-grünen Bundesregierung zu verdanken haben, die ihre Weimarer Klausurtagung, die SPD-Bundestagsfraktion 2004, mit der Ankündigung abschloss, wir brauchen in Deutschland eine stärkere, international sichtbare Förderung der Spitzenforschung und wir brauchen auch ein oder zwei, in dieser Größenordnung war davon die Rede, Elite-Universitäten. Dahinter ist natürlich generell das Wettbewerbsparadigma auch in der Ökonomie auszumachen. Also das wird ja im Prinzip nur der Lissabon-Prozess auf die Hochschulen übertragen. Also der Gedanke, man kann nicht mit 107 Universitäten international vergleichend im Wettbewerb, im Übergang zur Wissensgesellschaft, wo es ja auch auf die Wissenschaft immer stärker ankommt, antreten, sondern man kann nur höchstens mit 10 oder 12 international sichtbar sein. Und wenn man die nicht hat, dann bastelt man sie sich einfach auf administrative Weise zusammen. Das ist die Exzellenzinitiative.
Das heißt, da geht es um internationalen Wettbewerb, der sozusagen auch in Kauf nimmt, dass dann auch viele Universitäten ja auch dann zurückbleiben. Sie haben es ja schon gesagt, ja, dass dann viele Universitäten auch finanziell ausbluten. Ist das sozusagen politische Dummheit wirklich nur oder müsste nicht doch dann Plan dahinter stecken oder irgendein Ziel dahinter stecken, dass man das macht?
Also ich würde das gar nicht verschwörungstheoretisch interpretieren. Also es ist zum Teil, es gibt nicht intendierte Folgen der Exzellenzinitiative, die ich teilweise geschildert habe in meinen Worten, die aber auch die Verantwortlichen wie der Wissenschaftsrat mittlerweile einräumen. Die kann man zitieren. Das hat aber keine, der dahingehend, dass die Unterfinanzierung des Restbetriebes akzeptiert wird und die reguläre Hochschulausbildung entwissenschaftlicht wird. Das ist eine ausdrücklich vom Wissenschaftsrat benannte Folge der Exzellenzinitiative, hat aber keine Konsequenz. Also ich weiß nicht, ob es Dummheit ist, fehlende Informationen, es sind sicher vielfältige Motive. Aber bei eine starke Resignation, gerade bei den hochschulpolitischen Entscheidungsträgern, spielt immer eine Rolle. Also ich kann Ihnen Rektoren zitieren, die sagen ganz offen, das deutsche Hochschulsystem ist strukturell unterfinanziert. Daran wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Also sind wir zwar gezwungen, selbst wenn wir es nicht möchten, finanzielle Zuwächse nur noch an ganz wenigen Bereichen zu konzentrieren und dann aus der Not eine Tugend oder eine Exzellenzideologie zu machen.
Und es ist quasi nicht denkbar, dass im Sinne des allgemeinen, das ist jetzt vielleicht wieder eher eine Verschwörungstheorie, aber im Sinne des allgemeinen Versuchens, Geld einzusparen, man sagt, man lässt vielleicht auch in Anführungszeichen weniger prestigeträchtige Standorte einfach so ausbluten und dann nimmt man es halt hin, dass die dann demnächst irgendwann ihre Pforten schließen können. Also ist das was da vielleicht doch irgendwie als Gedanke mit dahinter sein könnte oder würden Sie sagen, das ist echt Verschwörung?
Nein, es ist keine Verschwörung. Das ist auch ein Effekt dieser Föderalismusreform, dass es keine richtige bundesverantwortliche Ebene für die gesamte Entwicklung für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung des Hochschulsystems gibt. Ja, also Bayern und Baden-Württemberg, die 60% der Exzellenzmittel unter sich aufteilen, die bestehen natürlich darauf, dass Wissenschaftsfinanzierung Ländersache bleibt und die scheren sich nicht drum, dass Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, die benachteiligt sind in dieser Initiative, dagegen protestieren. Das ist ein politischer Strukturfehler, der dringend behoben werden muss. Also unbedingt durch eine Stärkung der bundesweiten Verantwortung, auch finanziellen Verantwortung für das Hochschulsystem, auch im Interesse einer, das ist sogar Verfassungsauftrag, wenn ich das mal pathetisch zitieren darf, eine ausgewogene, also bundesweit ausgewogene regionale Entwicklung, auch was wissenschaftliche Ressourcen und Bildungsressourcen betrifft.
Was sind denn eigentlich so die Pro-Argumente von den Befürwortern? Ganz kurz zusammengefasst, was wird denn immer als großer Vorteil vorangestellt, warum man das denn angeblich braucht, die Exzellenz-Uni?
Zum Beispiel wird immer gesagt, dass die Lehrbelastung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zu der sie gesetzlich verpflichtet sind, etwa von Professoren, zu hoch ist. Also muss man sie davon entbinden oder zumindest teilweise befreien. Und das ist in den Exzellenzeinrichtungen der Fall. Es bedeutet dann aber, dass dem regulären Hochschulbetrieb in der Regel Lehrkapazität entzogen wird, die dann meistens nur mit prekären Wissenschaftsstellen ausgeglichen wird. Es wird zweitens gesagt, man kann nur maximal, das ist das Beispiel USA, mit 10 oder 12 Universitäten international sichtbar sein und am Wettbewerb teilnehmen und nicht mit über 100. Das sind so die Pro-Argumente, die aber bisher nicht überzeugen konnten, weil unterm Strich der Schaden dieser Politik, also der Bildungsabbau in der Breite der Hochschulen, auch der Finanzabbau größer ist als der Nutzen. Und über den Nutzen weiß man nichts. Das wird dann sozusagen die Auswertung der ersten Runde der Exzellenzinitiative überhaupt erst zeigen. Aber so wie die hochgejubelt wurde, garantiere ich, dass es auch politisch als Erfolg verkauft wird.
Wann ist dieses Schlussstrich ziehen?
Die erste Förderrunde läuft in diesem Jahr aus. Und über die nächste, die 2012 beginnt, wird im Februar dann über die Anträge entschieden.
Sie haben gerade schon von den USA gesprochen. Dort gibt es ja schon immer quasi dieses System der exzellenteren Universitäten und der weniger exzellenten Universitäten in der Masse. Wenn man jetzt in Deutschland versucht, das ganze System umzubauen, kann man da jetzt schon mal in die USA schauen, um zu sehen, wie es hier in 20 Jahren ungünstigsterweise aussieht, oder kann man es nicht direkt vergleichen?
Doch, man kann es vergleichen. Es ist zumindest so, dass einige politisch Verantwortliche nach meiner Interpretation diesen Weg durchaus vorhaben. Und das ist ein gutes Beispiel. Es gibt 4000 Hochschulen in den USA, die meisten kennt keiner. Aber jeder kennt Harvard, Princeton, also sozusagen die Top 12 Ivy League. Und das sind die, die international aufgestellt sind. Und das ist auch für die deutschen Entscheidungsträger mit einem Argument, die auch den internationalen wissenschaftlichen Nachwuchs, also Brain Gain, an sich binden. Und da meinten dann eben einige Politiker, wir wollen auch so ein Spielzeug haben.
Dann noch eine letzte Frage hier mit Lokalbezug. Glauben Sie, dass die Uni Tübingen Erfolg haben kann als Exzellenz-Uni oder Elite-Uni oder wie auch immer?
Baden-Württemberg hat 4 Elite-Universitäten von insgesamt 9. Das ist schon bundesweit schwer zu rechtfertigen, sodass ich nicht glaube, dass es vertretbar ist, wenn eine 5. hinzukäme, vorausgesetzt, die anderen würden weiter gefördert hier im Land. Tübingen hätte höchstens dann eine Chance, in harter Konkurrenz mit Stuttgart, jetzt machen wir mal ein bisschen Fußballwetten, wenn Konstanz, was ja noch Elite-Universität ist, in der nächsten Förderrunde nicht mehr gefördert würde. Aber ich würde mir hier da nicht allzu viele Aussichten machen. Man sollte sich doch immer an den Kolleginnen und Kollegen von der Humboldt-Universität ein Beispiel nehmen, die auch keine Elite-Universität wurden, obwohl sich die Hochschulleitung stark erhofft hat. Die bezeichnen sich nämlich als glückliche Verlierer, weil sie genau wissen und sehen können, was an der Freien Universität Berlin passiert ist, nachdem diese Elite-Universität wurde, nämlich dass ganze Fachbereiche abgebaut und gestrichen wurden.
Warum das? Also warum streicht man Fachbereiche, nachdem man Elite-Uni wird?
Elite-Uni wird man dann, wenn man ein bestimmtes Forschungsprogramm hat. Und das bedeutet immer, dass man aus Bereichen, die als weniger forschungsstark interpretiert werden, umverteilt und bestimmte geisteswissenschaftliche Massenstudiengänge, die nicht drittmittelrelevant sind, schon gar nicht mehr braucht.